Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Oliver Rehse, Intendant des Berliner Ensembles. Hallo Herr Rehse, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Mittag.
Ich würde gern in diese Sendung oder in die halbe Stunde Podcast einchecken mit dem sogenannten Check-in-Generator. Das ist so eine Internetseite, da kann man auf so einen Button klicken oder ich bin jetzt an meinem Smartphone tippen und der schlägt mir dann so eine zufällige Einstiegsfrage vor.
Was machen Sie für Sachen? Sie wollen sich schon selber abschaffen durch KI hier?
Ja, fast. Müsste ich nochmal prüfen, ob da KI drin ist, aber Sie haben schon was angeteased. Darum wird es nämlich auch gehen. Aber ich habe hier jetzt mal drauf gedrückt und da steht: Welcher historischen Persönlichkeit wären Sie gern begegnet und was hätten Sie besprochen?
Oh, wow. William Shakespeare.
Oh, und warum? Weil Urvater des Theaters.
Weil er der Urvater des Theaters ist. Das ist auch eine sehr unoriginelle Antwort. Aber der hat es geschafft, 30 Superhits zu schreiben. Und wie er das gemacht hat, wie er seine Stoffe gefunden hat, welches Verhältnis er zu seinen Schauspielern hatte, das würde mich wirklich rasend interessieren.
Ah, das heißt, darüber ist nichts bekannt, wie Shakespeare so mit denen, die seine Werke gespielt haben, umgegangen ist?
Doch, natürlich, er hatte ja eine Truppe, aber wissen Sie, seine Biografie ist ja in weiten Teilen nicht geklärt und immer wieder ist darüber gerätselt worden, was für eine Persönlichkeit er genau war. Es gibt verschiedene Thesen, dass dahinter andere prominente historische Figuren gesteckt haben. Ich glaube, er war ein Theatermann durch und durch, aber was mich rasend interessiert ist, er hat ja so viele verschiedene Stoffe benutzt. Er hat wenig selber erfunden, aber er hat sehr viele Stoffe vorgefunden aus der Antike, aus der Mythologie. Und daraus hat er Theaterstücke gemacht, die er bis heute, und zwar nicht nur eins, sondern zig, wirklich weltweit gespielt werden. Und diese Quadratur des Kreises, die ihm da gelungen ist, da würde ich gerne in seine Küche gucken.
Da würde mich jetzt noch interessieren, ob Sie dieses alte Englisch beherrschen, also dieses mit thou statt you und so.
Ich habe das in der Schule gehabt und ich habe natürlich auch viel in England Theater gesehen. Ich weiß aber von den Engländern, dass sie uns, die nicht englischsprachigen Kulturleute, beneiden, weil wir Shakespeare übersetzen können. Das heißt, wir können ihn unserer Zeit anpassen und das tun wir ja auch. Es gibt immer wieder neue Shakespeare-Übersetzungen, wohingegen die Engländer verdammt sind, dieses auch für den normalen Engländer eher schwer verständliche, hunderte Jahre alte Englisch halt unverändert zu spielen. Also eigentlich sind wir ganz glücklich, dass wir unseren Shakespeare erfinden können.
Oliver Rehse hier bei uns in dieser Stunde zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Und wir schauen wie immer auf die fünf Themen, die heute wichtig sind. Das erste schließt eigentlich ganz gut an das an, was Sie gerade gesagt haben, so die Verständlichkeit von Theater. Es gibt eine neue Studie, die attestiert der Verständlichkeit nicht so das Allerbeste und wir schauen gleich drauf. Herr Rehse, ich möchte mit Ihnen über das Theater in Deutschland reden oder genauer über die Relevanz des Theaters in Deutschland. Es gibt nämlich eine neue Umfrage in Auftrag gegeben von der Bertelsmann Stiftung zum Thema Theater und der wahrgenommenen Wichtigkeit. Und diese Studie heißt Relevanzmonitor Kultur. Mhm. Und ich nenne mal kurz ein paar Zahlen, einfach um so ein Gefühl zu kriegen, was da abgefragt wurde. 82% der Befragten sagen, Theater gehören zu Deutschlands kultureller Identität. Das dürfte Sie, denke ich, freuen. Aber nur einer von fünf Befragten ist in den letzten 12 Monaten ins Theater, in die Oper, zum Ballett oder zum klassischen Konzert gegangen. Da habe ich mich gefragt, wenn so wenige das Angebot nutzen, könnte man da nicht sagen, okay, so eine dichte Theaterdichte, wie wir sie in Deutschland haben, braucht es nicht mehr?
Naja, da wäre ja die Frage, wie voll oder wie leer sind die Theater? Und zuerst mal zu dem Einstiegspunkt, dass die Menschen das so sagen. Ja, man hat ja auch in der Pandemie gemerkt, da gab es eigentlich einen Schlüsselsatz, der hieß ganz am Anfang, die Theater sind geschlossen. Das war wie so eine Signalwirkung. Und dass das so eine Signalwirkung hatte, dass das Wort Theater so oft in den Nachrichten gefallen ist wie sonst nie, zeigt, welche Bedeutung in unserem kulturellen Verständnis die Theater, glaube ich, haben. Dennoch ist das natürlich erstmal eine Zahl, mit der sie einen schocken können, nur jeder Fünfte, aber im Moment muss ich sagen, unser Theater zum Beispiel, das Berliner Ensemble, hat in dieser Saison eine Platzausnutzung, wie ich sie noch nie in meinem langen Theaterleben hatte, nämlich 95%. Die nicht ganze schlecht. Saison über im Schnitt. Das heißt,
aber Sie sind natürlich auch in einer Großstadt von potenziell kulturinteressierten Einwohnerinnen und Einwohnern.
Ich glaube aber, das hässliche Wort vom Besucherschwund, auf das sich die Presse gestürzt hat, als die Pandemie so vorbei war und die Menschen erstmal noch nicht gleich wieder in die Präsenzveranstaltung gelaufen sind, das ist inzwischen weitestgehend behoben. Darüber wird leider nicht so viel berichtet wie über den Besucherschwund, den es gab. Ich erlebe eine ganz starke Sehnsucht der Leute, sich jetzt wieder gemeinsam in Räumen zu versammeln, gemeinsam Kultur zu genießen. Und dass die Theater den Schuss gehört haben, sag ich mal, dass wir nicht dabei bleiben können, unser klassisches Repertoire so runterzuspielen, sondern dass wir gerade auch für junge Leute thematische, poppige, inhaltlich relevante Angebote machen müssen und nicht einfach nur den 37. Hamlet spielen, das haben die Theater, glaube ich, verstanden. Vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit, bis es bei allen ankommt.
Ja, wollte gerade sagen, dazu passt noch eine interessante Zahl aus dieser Umfrage. Es wurde nämlich auch gefragt, wie alt die Befragten sind. Und von den Jüngeren zwischen 18 und 29 haben in dieser Umfrage fast 40% gesagt, dass sie sich in Theaterhäusern fehl am Platz fühlen. Und ich kann das selber, ich bin Anfang 30, schon auch nachvollziehen. Ich gehe zwar regelmäßig ins Theater, ich gehe auch manchmal in die Oper. Und gerade in der Oper ist es dann schon so, dass es einfach sehr steif ist. Und ich würde mich zu den Personen zählen, die die Konvention da eigentlich noch zumindest so durchs Aufwachsen und durchs regelmäßige Konsumieren kennen. Haben Sie denn bei sich im Haus Zahlen, wie viele Jüngere zu Ihnen kommen?
Ja, also zuerst mal, wir bemühen uns, glaube ich, alle und wir am Berliner Ensemble wirklich sehr aktiv, die sogenannten Schwellen zu senken. Also bei uns zum Beispiel war die erste Maßnahme, den Innenhof neu zu gestalten, einladend zu sein. Die Kantine ist öffentlich, man kann von morgens um 9 bis nachts um 12 bei uns in einem der schönsten Innenhöfe sitzen. Wir bewerben das auch aktiv als unser BE-Quartier, bei dem man sagen kann, wir machen sehr viele kostenfreie Angebote, Vermittlungsangebote und wir haben natürlich eine ganze Reihe von jungen Stoffen, also etwas wie unser großes Wunder, das mich selber überrascht hat, dass eine Schauspielerin Sina Martens einen eigenen Abend gemacht hat, der heißt It's Britney Bitch. Und indem sie sich mit Britney Spears und den Problemen dieser berühmten Pop-Ikone auseinandersetzt, der hat in der kleinsten Spielstätte gestartet und endet jetzt im großen Haus. Also er endet nicht, sondern da läuft er jetzt und ist über 50 Mal ausverkauft gespielt worden vor ganz vielen jungen Leuten.
Also ich war vor 3 Wochen tatsächlich drin passt vielleicht, weil ich da gerade so einen Gedanken habe, auch zu so einer jüngeren Zielgruppe. Wir können ja gleich vielleicht nochmal auch über Zahlen bei Ihnen sprechen. Mir ist da aufgefallen, dass da wird ja ganz viel mit Lichteffekten gearbeitet und die Schauspielerin ist die ganze Zeit solo auf der Bühne und es ist schon, sage ich mal, auch sehr ästhetisch anzusehen.
Klar.
Und mir ist aufgefallen, dass eben während der Aufführung wirklich auch 3-4 Mal jüngere Menschen um mich rum ihr Smartphone gezückt haben, um wahrscheinlich für Instagram, nehme ich an, ein Foto zu machen. Und ich selber war davon total irritiert, weil ich immer abgespeichert habe, okay, Handy auf keinen Fall rausholen, weil gehört sich nicht.
Stimmt ja auch.
Ja, aber müssen Sie da vielleicht für eine jüngere Zielgruppe dann auch mal sagen, naja gut, diese Regel weichen wir dann vielleicht auf oder also, auch andere Regeln?
Ja, wir sind gerade dabei. Ich führe gerade eine kleine Auseinandersetzung, sage ich mal, mit unserem Ensemble darüber, ob wir in den jüngeren Spielstätten, dem Werkraum und dem neuen Haus Getränke im Saal zulassen. Und wir machen das jetzt
testweise. Oh, ich höre schon das Klirren unten,
die von den Flaschen, die umfallen. Nee, Sie können es nicht klirren hören, weil es dürfen nur Plastikbecher mit reingenommen werden. Pfandbecher natürlich. Und ich muss aber sagen, ich finde das gut. Ich kämpfe darum, dass wir das machen, weil genau das sind diese Regeln. Das waren dann Ängste da. Ja, machen die dann zisch eine Cola-Dose aus, wenn ich gerade meinen Monolog habe? Und ich glaube, nee, da sind Leute, die wissen schon, sich zu benehmen. Aber ich selber finde es unglaublich angenehm, wenn ich mal einen Schluck Wasser zwischendurch nehmen darf und dann nicht 2 Stunden sitzen muss. Also ja, mit diesen Dingen fangen wir an. Wir haben zum Beispiel alle Programmhefte jetzt kostenlos. Wir schicken alles vorher digital an die Zuschauer. Also jeder kriegt auf seinem mit seiner Karte das Programmheft bereits im Vorfeld geschickt, kriegt es abends nochmal, wenn er will, auf Papier in die Hand gedrückt, weil ich gemerkt habe, die Leute kaufen sich keine Programmhefte mehr. Ich sehe das auch in anderen Theatern, die kosten 3 €. Das machen die Leute nicht mehr. Sie wollen aber Informationen haben, also schenken wir sie ihnen. Wir schaffen jetzt zum Beginn der nächsten Saison zum Beispiel Beispiel die Garderobengebühr ab. Damit alle diese Dinge, die so irgendwie, ja, da bin ich wohl nicht gewünscht, da kann ich meinen Rucksack nicht abgeben, da muss ich den gleich bezahlen, damit das irgendwie aufhört. Und bei uns ist es so, wir haben die stärkste Besuchergruppe sind die zwischen 30 und 45, was ich echt erstaunlich finde, weil das sind eigentlich die Leute, die im Beruf gerade so nach vorne streben, die schon junge Familien haben und wo man sich denken könnte, für die kommt Kultur jetzt erstmal ein bisschen später.
Aber die sich natürlich auch leisten können.
Ja, aber so teuer sind wir ja nun weiß Gott nicht. Also wir haben sehr viele Angebote extra ganz bewusst für Menschen zwischen 20 und 25, nicht nur Studenten, damit wir auch da keine Schwelle aufbauen. Wir haben jetzt gerade Studenten bei den Erstsemestertagen Studentenangebote gemacht und es wurden an zwei Tagen, wir waren da vor Ort, 1200 Tickets verkauft. Also wir versuchen auch zu dem jungen Publikum, das uns vielleicht noch nicht kennt, hinzugehen und wirklich dieses Schwellensenken finde ich wahnsinnig wichtig, aber entscheidend sind, glaube ich, die Themen. Und die Menschen müssen, glaube ich, kapieren, und das kapieren sie auch, dass wir nicht einfach irgendwelche Klassiker nochmal wiederbeleben, sondern bei uns gibt es ein Stück wie das Ereignis von Annie Arnaud über Schwangerschaftsabbrüche. Es gibt ein Stück, das heißt Netzwelt über das Darknet. Es gibt ein Stück, das heißt Anastasius über eine gender-undefinierte Person im 16. Jahrhundert. Clockwork Orange wird gespielt. Also das sind schon sehr viele Themen, die jetzt nicht einfach nur so ein Theaterklischee erfüllen.
Lina E. und drei weiteren mutmaßlichen Linksextremisten wird vorgeworfen, über Jahre hinweg Neonazis ausspioniert, belauert und zusammengeschlagen zu haben. Heute ist der Prozess um diese Gruppe vor dem Sächsischen Oberlandesgericht in Dresden zu Ende gegangen. Und das Ergebnis ist, Lina E. muss für 5 Jahre und 3 Monate ins Gefängnis. Und ihre Mitangeklagten müssen das zwischen 2 Jahren und 5 Monaten und 3 Jahren und 3 Monaten. Ich möchte das besprechen mit meinem Gast Oliver Rehse. Er ist der Intendant des Berliner Ensembles. Und wir haben außerdem unsere Sachsen-Korrespondentin Alexandra Gerlach zugeschaltet. Die steht gerade noch sozusagen im Innenhof des Gerichts, weil gerade noch die Urteilsbegründung läuft. Und die hat den Prozess für uns also verfolgt. Frau Gerlach, bringen Sie uns doch gern erstmal auf den Stand. Warum genau sind die Angeklagten jetzt verurteilt worden?
Also diese verurteilt worden wegen der Unterstützung bzw. Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und zudem noch wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen. Konkret geht es ja um 6 Überfälle, die in den Jahren zwischen 2018 und 2020 von dieser Gruppe begangen worden sein sollen und bei denen eben 13 Menschen sehr verletzt wurden, unter anderem sogar schwer verletzt wurden, einige lebensgefährlich. Darum ging es heute und trotzdem muss man festhalten, dass die Staatsschutzkammer deutlich unter der Forderung der Generalstaatsanwaltschaft geblieben ist, die ja für Lina E., die auch von diesem Gericht heute hier eindeutig für den Kopf der Gruppe gehalten wird. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte sogar 8 Jahre Haft gefordert.
Und Herr Rehse, wenn Sie das hören und wenn Sie dann auch nochmal das ein bisschen rauszoomen, auf den Prozess an sich schauen, da ist ganz schön kritisiert worden, dass dieser Prozess unter erhöhten Sicherheitsbedingungen stattgefunden hat. Und die Verteidigung von Lina E., die sagt sogar, das hätte den Prozess in die Nähe von Terrorismus gerückt. Wie stehen Sie denn dazu? Ich meine, immerhin, wir haben es gerade gehört, sind Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ist da dieser Begriff angemessen aus Ihrer Sicht?
Also aus meiner Sicht stellt sich eine interessante moralische Frage, die drängt sich ja geradezu auf. Ich glaube, wir alle lehnen die Neonazis mit dem, was sie wollen, mit dem, was sie auch politisch mit ihrerseits extremer Gewalt und wahnsinnig unangenehmem Gedankengut vertreten, lehnen wir ab. Und ich glaube, es gibt viele von uns, ich gehöre auch dazu, die oft das Gefühl haben, dass da noch nicht genau genug, streng genug hingeguckt wird. Gleichzeitig sind die Anwürfe, die jetzt hier im Raum stehen, natürlich absolut verurteilenswert. Also brutale Gewalt kann nicht gerechtfertigt werden. Es stellt sich ein bisschen die Frage nach, ja, den guten Gründen für Gewalt. Gibt es die? Das ist auch in der Literatur immer wieder diskutiert worden. Tyrannenmord. Also darf man, wenn man die richtige Überzeugung hat, wenn man gegen das Richtige, für das Richtige kämpft, darf man dann auch die unlauteren Mittel verwenden? Ich denke, das darf man auf gar keinen Fall. Aber diese moralische Frage stellt sich, glaube ich.
Und Alexandra Gerlach, es gab jetzt auch Berichte über die Stimmung im Gerichtssaal. Also da soll es immer mal auch zu Zwischenrufen gekommen sein. Es wurde auch berichtet von Demos, auch vor dem Gericht. Haben Sie denn diese Stimmung wahrgenommen oder wie ist das?
Ja, also es war zweierlei. Zum einen draußen, direkt vor dem Gericht, gibt es eine kleine Demo. Die hört man vielleicht auch jetzt, während ich hier spreche. Sie ist aber nicht sehr umfangreich, das kann man schon mal ganz klar sagen.
Und eine Demo aber von Unterstützern für Lina E.
Ja, von richtig? Unterstützung, natürlich, Entschuldigung, ja, für Lina E., selbstverständlich. Und es gab aber durchaus nach der Urteilsverkündung einige Empörung im Saal. Da saßen ja, wie bei vielen Verhandlungstagen, viele Anhänger von Lina E., ganz junge Leute, aber auch Leute um die 40, Eltern, Verwandte von verschiedenen Mitgliedern der, ich sag mal, der Fangruppe rund um Lina E. Da gibt's ja mittlerweile einen richtigen Fankult, der sich da gebildet hat. Die Fans standen auf und begrüßten sie mit Klatschen und Johlen, als sie den Saal betrat zum Beispiel. Und als sie dann ihren Platz einnahm hinter einer großen Glaswand, wir sitzen ja alle getrennt durch eine große Glaswand dort in diesem Saal, das Gericht auf der einen Seite, Journalisten und Zuschauer auf der anderen. Und dann kamen Sprechchöre der Fans, als der Richter das Strafmaß verkündet hatte. Ich zitiere, Feuer und Flamme der Repression oder weil ihr alle Fascho-Freunde seid, Schweinesystem, scheiß Klassenjustiz. Das sind alles Zitate, die da in den Saal gerufen wurden. Daraufhin wurde Sitzung unterbrochen und es dauerte eine Viertelstunde. Die Rufer wurden entfernt aus dem Saal, wurden gebeten, den Saal zu verlassen und wurden auch rausgeführt. Dann ging es erst weiter. Also es war einige Empörung. Und immer wieder gab es, was ja eigentlich verboten ist in solchen Sitzungen, wenn das Gericht das Urteil verkündet und begründet, es gab immer wieder Unmutsbekundungen. Ich würde aber ganz gerne, wenn ich darf, noch mal ganz kurz auf Herrn Rehse eingehen und auf gerne. Die Frage, ob es denn sozusagen da ein gerechtes Mittel gibt. Das hat er ja im Grunde auch verneint, dass das nicht gehen kann. Der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats hat auch gesagt, das war ein militanter Antifaschismus und diese Tat ist nicht zu entschuldigen, weil sie auch nicht sozusagen das Gewaltmonopol des Staates achtet. Und jeder, auch ein Neonazi, habe ein unveräußerliches Recht darauf, dass er unversehrt bleibe. Auch ein gewaltbereiter Nazi. Auch diese Aussage gab dann natürlich sofort Protestrufe. Aber er hat ganz klar gesagt, dieses Recht der Selbstjustiz und die Selbstverteidigung so in die Hand zu nehmen, das gehe gar nicht. Und zugleich räumte er auch ein, dass aktuell die größte Gefahr von Rechtsextremismus ausgeht im Land.
Ich habe noch eine Frage, Frau Gerlach, nämlich 100 Verhandlungstage hat es gegeben, das kommt mir gewaltig vor. Warum war das nötig?
Ja, das war sehr, sehr zähflüssig. Zum einen, weil die Hauptangeklagte Lina E. ja außer den Angaben zu ihrer Person überhaupt keine Aussage getätigt hat. Darüber hinaus war wohl auch die Beweislage, und das ist vielleicht auch eine Schwachstelle in diesem Prozess, die immer wieder von der Verteidigung angegriffen wurde, die Beweislage war zum Teil recht dürftig. Und es sah lange so aus, als würde das Gericht überhaupt nicht weiterkommen, bis dann einer der Mitglieder aus der Gruppe, der dann zum Überläufer wurde und, wenn man so will, zum Verräter wurde, der lebt inzwischen im Kronzeugenschutz, der ist dann als Kronzeuge aufgetreten und hat dann ausgepackt über das, was an organisatorischem Grad in dieser Gruppe vorhanden war. Also beispielsweise regelmäßige Trainings, er hat offengelegt, wie die Kommunikation untereinander funktionierte, über prepaid Safe Handys, die nicht nachverfolgt werden konnten und die über Fake-Adressen angemeldet wurden und so weiter. Und er hat wohl auch sehr deutlich gemacht, dass Lina E. eben tatsächlich der Kopf, der Organisator der Gruppe war, die auch in Fällen, wenn es sehr brenzlig wurde, durchaus zum Rückzug geblasen hat, wie beispielsweise bei dem letzten Überfall in Eisenach, in deren Nachgang sie dann ja auch verhaftet worden ist.
Oliver Rehse ist der Intendant des Berliner Ensembles und heute hier in einer Stunde Radio oder einer guten halben Stunde Podcast zu Gast, um auf die Themen dieses Tages zu gucken. Herr Rehse, nutzen Sie bei Ihrer Theaterarbeit auf irgendeine Art schon künstliche Intelligenz?
Nur als Thema. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, das total relevant ist, denke ich, das uns noch sehr, sehr beschäftigen wird. Und ich glaube auch, wir stecken wirklich da erst in den Anfängen, wenn man auf. Ich glaube, wenn wir uns in 10 Jahren hier wiedersehen würden, keine Ahnung, ob wir dann beide schon durch KIs ersetzt sind, aber.
Vielleicht sprechen dann unsere Smartphone-Stimmen miteinander.
Aber es wird mit Sicherheit eine riesige Veränderung unseres Alltagslebens, unseres Arbeitslebens geben. Und insofern beschäftigen wir uns damit. Wir wollen, dass Stücke zu diesem Thema entstehen. Wir haben schon was entsprechend in Auftrag gegeben. Wir wollen, dass die Künstler darüber nachdenken. Aber Meine Töchter, die sind über Mitte 20, die nutzen das teilweise schon für ihre Arbeit wiederum. Ich aktiv noch nicht. Ich habe auch Angst davor.
Ah, dann sind wir eigentlich auch direkt beim Thema, weil nämlich verschiedene Expertinnen und Experten auch Angst davor haben. Also die, die sich sehr, sehr viel mit KI beschäftigen, haben eine Stellungnahme veröffentlicht und in dieser Stellungnahme warnen die Leute vor einer Vernichtung durch künstliche Intelligenz und sie fordern, dass der Umgang mit künstlicher Intelligenz so wichtig genommen werden muss gesellschaftlich, wie zum Beispiel der Umgang mit Pandemien oder einem möglichen Atomkrieg. Und ich musste das erstmal sacken lassen. Das klingt ja schon auch wie so eine Dystopie, was man oft auch sehr schnell hört in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Und mich hat aber vor allem nachdenklich gemacht, dass da unter anderem der Chef des Unternehmens OpenAI unterschrieben hat. Das ist der Hersteller, der ChatGPT erfunden hat. Also die künstliche Intelligenz, die quasi wie ein Mensch zu antworten scheint sozusagen. Ja, und mich hat irritiert, dass einer, der mit künstlicher Intelligenz Geld verdient, da plötzlich so sehr vorwarnt.
Da hat ja Goethe ein schönes Gedicht geschrieben, das heißt der Zauberlehrling, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Das ist natürlich vielleicht auch ein Coup, als derjenige, der es mit erfunden hat, davor zu warnen. Deswegen ist diese Warnung ja auch nur in einem einzigen Satz formuliert, damit möglichst viele Menschen erstmal sagen können, ja, da gehen wir mit, das sehen wir auch so. Ich glaube, es stellen sich wahnsinnig viele Fragen, auf die es keine einfache Antwort gibt. Also wir haben ja in den letzten Jahren schon erlebt, dass Urheberrechtsfragen in Zeiten der Digitalisierung sehr viel komplexer sind, als das früher der Fall war. Und ich bin schon aufgeschreckt worden, als ich jetzt im Zusammenhang mit dem Streik der Drehbuchautoren in Amerika massiv die Angst gehört habe von den Streikenden, dass die KI irgendwie deren Jobs wegnimmt. Also dass zum Beispiel Drehbücher zu schreiben, wenn man ein paar Parameter eingibt, Love Story, Boy Meets Girl, Vater-Tochter-Konflikt, dass dann so eine künftige Serie möglicherweise wirklich mit nur geringem menschlichen Zutun nach dem Schema öfter entstehen könnte. Es gibt Radiomusik oder Musik im Streamingdienst, von der wir wissen, dass sie, das war heute auch in Ihren Nachrichten, von der wir wissen, dass sie zum Teil mit KI hergestellt worden ist. Also, dass es da Jobs an den Kragen gehen könnte, scheint mir keine Frage zu sein.
Jetzt sind wir in so eine Schiene gerutscht, in die ich eigentlich gar nicht unbedingt rein wollte, nämlich diese Dystopie-Schiene, die ja auch eben, habe ich gerade erzählt, ne, diese Expertinnen und Experten, die sich ganz viel mit KI beschäftigen, auch gerade fahren. Der Investor Warren Buffett, der hat zum Beispiel letztens KI mit einer Atombombe verglichen. Ich denke da, ja, man muss auch auf die Risiken hinweisen, aber solche Negativschlagzeilen und solche Dystopien, die können auch, weiß nicht, ich beobachte das oft bei dem Thema Klimakrise, auch zu so einer Erstarrung führen. Also wenn auch sich Medien dann immer sehr gerne darauf stürzen und zum Beispiel eben dieses harte Wort der Atombombe in Verbindung mit KI aufgreift, dann führt das meiner Meinung nach schon dazu, dass Menschen auch wirklich die Motivation abhanden kommt, sich dann mit möglichen Lösungen oder auch mit dem Gewinn zu beschäftigen, der ja auch mit KI jetzt in dem Fall einhergehen kann.
Auf alle Fälle. Also für Erstarrung ist es nun wirklich zu früh. Ich bin auch sehr neugierig auf das, was da an neuen Ergebnissen kommt. Ich glaube, es gibt wirklich eine unglaubliche Vielzahl von Bereichen, wo wir uns, ich meine, wir erleben ja auch alle, wie oft wir googeln, wie oft wir den Satz sagen, das muss ich mal schnell rausfinden. Vor 20 Jahren hätten wir zum Lexikon laufen müssen, dann hätten wir nicht mal eben in der S-Bahn Dinge checken können. Und wie das jetzt, also wie unsere Möglichkeiten explodieren, wie unsere Möglichkeitsräume sich verändern, von der Reiseplanung bis zur juristischen Beratung oder nachzuschauen, was ein medizinischer Rat sein könnte. Also da gibt es, glaube ich, ein gewaltiges Feld. Das macht neugierig, das macht Angst. Das ist nicht auf eine monothematische Art und Weise einzugrenzen, glaube ich.
Sie haben ja vorhin schon kurz angemerkt, dass Sie ein Stück in Auftrag gegeben haben zum Thema künstliche Intelligenz. Wird das auch eher so ein Dystopie-Szenario oder wird das was Motivierendes?
Nein, das wird, glaube ich, etwas sehr Spielerisches sein. Es gibt einen Theaterabend, der mich schon sehr beeindruckt hat, den hat Rimini-Protokoll gemacht. Der ging auch im weitesten Sinne um dieses Thema. Da saß ein künstlicher Autor, aber ein Autor, den es eigentlich auch im wirklichen Leben gibt, auf der Bühne. Thomas Melle war das, in Gestalt eines Roboters mit einem geöffneten Schädel, in den man hineingucken konnte und der mit seiner eigenen Stimme sozusagen neu programmierte Antworten gegeben hat. Also das war ein raffiniertes Spiel. Oder wenn wir an Stanley Kubrick denken, der vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren, vor 50 Jahren in seinem Film Space Odyssey uns schon gewarnt hat, da gab es den Computer Hal, der merkt, dass er selber Fehler macht und der dann menschliche Züge annimmt und sehr unangenehme Eigenschaften entwickelt und diejenigen, die ihn programmiert haben, bekämpfen will. Also Ian McEwan hat einen Roman dazu geschrieben. Also ich finde, die Produkte in der Kunst, Stücke, Romane, Theaterabende, die auf so ein Thema reagieren, finde ich ein total reizvolles Format. Und das erhoffe ich auch fürs Berliner Ensemble und ein neues Theaterstück, das ich auch noch nicht kenne.
Ich bin jetzt ziemlich gespannt. Ich weiß nämlich nur zum Teil, wie es hier in der Sendung jetzt weitergeht. Oliver Rehse ist mein Gast hier heute. So viel weiß ich in dieser Stunde Sendung oder in der guten halben Stunde Podcast.
Wir stehen uns ja hier auch gegenüber.
Das stimmt.
Ich bin ja live vor Ort.
Und Sie sind auch keine künstliche Intelligenz, weil wir es gerade davon hatten. Sie sind tatsächlich aus Fleisch und Blut hier und in Ihrer Funktion als Intendant des Berliner Ensembles. Und Oliver Rehse hat aber jemanden mitgebracht, der nicht in Fleisch und Blut hier ist, sondern zugeschaltet ist. Sie haben nämlich von ihrem Recht Gebrauch gemacht, einen Überraschungsgast mitzubringen. Und meine Kollegin Jenny Gensmer ist die Redakteurin der Sendung Hinter der Scheibe, kann, glaube ich, bestätigen, dass ich heute schon mehrere Versuche gestartet habe, rauszufinden, um wen es sich handelt. Sie war aber sehr verschwiegen. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wer uns hier gleich Hallo sagen wird.
Ich bin auf jeden Fall stolz darauf, dass ich von jemand Tollem hier begleitet werde.
Ja, und vielleicht verraten Sie mir noch ein Wort mehr. Sagen Sie doch noch mal ein Wort, das die Person gut beschreibt und dann hören wir gemeinsam rein.
Georgien.
Ah, okay, bin ich gespannt. Dann würde ich sagen, ich drücke hier mal auf den Regler und mache die Leitung auf. Hallo, hier ist Jana Münkel von Deutschlandfunk Kultur. Mit wem spreche ich denn?
Hallo, hier ist Nino Haratischvili.
Ah, hallo Frau Haratischvili. Ich habe 8 Leben von Ihnen gelesen. Gut, dann kenne ich Sie doch. Ich war nämlich schon ein bisschen aufgeregt, weil es hieß, vielleicht prominent. Toll, dass Sie hier sind.
Ja, aber wenn Sie so ein dickes Buch gelesen haben, dann haben wir ja den richtigen Gast mitgebracht.
Das stimmt. Habe ich mich auch nicht durchkämpfen müssen, muss ich sagen. Herzlich willkommen, Frau Haratischvili.
Dankeschön.
Was beschäftigt Sie denn gerade?
Was mich gerade beschäftigt? Interessant. Ich bin gerade sehr viel mit Theater wieder zugange, nach dem längeren Ausflug in die Theaterwelt. Und unter anderem beschäftigt mich die baldige Premiere von Vier Drei Flammen, das eben am Berliner Ensemble stattfinden wird, beziehungsweise die Berliner Premiere, die Uraufführung war jetzt in Recklinghausen. Ich bin sehr gespannt, das ist nämlich übermorgen. Und das ist ein Teil einer Trilogie, die ich geschrieben habe über antike Königin. Damit war ich jetzt sehr viel zugange. Da freue ich mich jetzt erstmal drauf. So, das ist das Nächste, was ansteht.
Also liebe Nino, wonach ich dich gerne fragen würde, wir haben natürlich im Vorfeld von diesem Stück Phaedra in Flammen darüber gesprochen, aber ich glaube, die Situation in Georgien, die du politisch mit einer Überschreibung der Antike, des antiken Phaedra-Mythos da geleistet hast mit diesem Stück, die ist uns vielleicht allen nicht ganz klar. Und danach würde ich dich eigentlich gerne fragen wollen, was ist für dich eigentlich das Thema, warum hast du diese Phaedra neu geschrieben?
Das Stück entstand im Sommer 21 und da war ich gerade in Georgien. Ich hatte ursprünglich vor, einfach eine Überschreibung zu machen von diesem Stück oder Neubearbeitung. Davon hatte ich schon zuvor, ich habe mal Medea-Bearbeitung gemacht und Elektra, weil ich einfach eine große Affinität habe zu Antike und immer wieder da zurückkehre, weil ich das einfach alles, was dort verhandelt wird, so unglaublich universell finde. Aber in diesem konkreten Fall war es dann so, dass ich mitten im Schreibprozess kam es in Georgien zu Ausschreitungen, leider nicht zum ersten Mal. Das war eine friedliche Demonstration, also mit einem LGBT quasi Fokus, aber eigentlich im weitesten Sinne, ja, Menschenrechte und einfach, es war eine friedliche Demo und da kam es leider erneut, es war im Juli, zu Ausschreitungen, sehr gewalttätiger, man könnte sagen, auch ein rechter Mob, leider auch von der orthodoxen Kirche in Georgien sehr ja, unterstützt. Ist dann gewaltvoll geworden, es kam zu Pogromen, es kam zu Schlägereien und ein Journalist ist dabei ums Leben gekommen. Und ich war so entsetzt, weil ich war vor Ort und ich war gerade in diesem Schreibprozess und ich habe gedacht, ich muss irgendwie darauf reagieren, obwohl ich das so gar nicht vorgehabt hatte. Aber ich konnte das wie nicht vergessen, ich habe mich sehr aufgeregt und dann merkte ich, okay, ich werde jetzt das Stück nochmal ganz von vorne anfangen, ganz anderen Fokus legen. Und die größte Veränderung war, dass es eher aus der Liebesgeschichte zwischen Fedra und ihrem Stiefsohn eine Liebesgeschichte zwischen ihr und ihrer Schwiegertochter in Spe geworden ist. Und auch ein anderes Thema, was, glaube ich, sehr viel zentraler geworden ist, weil das ist gar nicht ein Teil des Mythos, das ist eben Religion und religiöse Institutionen als Machtapparat. Und dann wurde das Stück einfach, glaube ich, mehr in so eine politische Richtung, also auch dieses Private letztlich, diese Liebesbeziehung wurde dann zum Politikum in den Händen der Machthaber. Und das war, glaube ich, einfach mein Reagieren auf die Vorgänge dort.
Und helfen Sie mir noch einmal kurz mit Fedra in Flammen. Was ist denn die Ursprungskonstellation? Also Sie haben gerade schon angedeutet, eine Liebesbeziehung, aber von wo sind Sie gestartet? Von was für einer Handlung?
Bei so Mythen, wobei das ist ja kein Mythos in dem Sinne, es gibt ja auch ein Stück und es gibt ja auch diverse Bearbeitungen. Ich glaube, das bekannteste ist dann eben auch Racine oder Sarah Kane. Das ist eine Königin, Königin in Athen, im antiken Athen, die sich in ihren Stiefsohn verliebt, Neoptolemos, und er sie aber zurückweist. Und aus dieser Zurückweisung entsteht eine unglaubliche Verletzung, aus einer Verletzung eine Verleumdung und führt zum großen Unglück, nämlich dass dieser Stiefsohn ja bestraft wird und stirbt und sie begehrt anschließend Selbstmord. Das ist eigentlich ein Plot, so ganz vereinfacht wiedergegeben. Und mich hat, glaube ich, dieser Aspekt der Verleumdung und dieser Verletzung da sehr, sehr interessiert. Das war eigentlich mein Ausgangspunkt, aber hauptsächlich diese Frauenfigur, weil ich die eben nicht so durchweg sympathisch finde. Das ist eben nicht so ein klassisches Opfer, wie man das eben oft auch kennt. Es ist aber auch jetzt nicht so eine Furie und so eine Rachegöttin. Also was weiß ich zum Beispiel, wie Clytemnestra aus der Orestie. Es gibt ja sehr viele so Prototypen, gerade bei so weiblichen Figuren, finde ich, im Theater. Und sie passt da in keiner dieser Schablonen rein. Das ist eine sehr ambivalente Figur. Und ich glaube, das war der Grund, warum ich mich für sie so interessiert habe, weil ich das grundsätzlich sehr spannend finde, wenn man nicht so schwarz-weiß-Figuren denkt, oder zumindest ist das immer meine Ambition, ob es jetzt Romane sind oder Stücke, dass ich einfach Menschen irgendwie in Worte fasse, so nah es geht eben, wir hatten das vorhin erwähnt, aus Fleisch und Blut, dass es eben nicht künstlich wirkt, dass es nicht, ich möchte, dass es möglichst realitätsnah ist, weil ich eben Menschen auch nicht so schwarz-weiß empfinde. Wir sind ja alle sehr ambivalent, teilweise auch widersprüchlich in dem, was wir tun, was wir sagen, was wir wollen. Auch die Wünsche können ja auch uns auf Streiche spielen. Das fand ich sehr spannend an dieser Figur. Aber dass es dann in diese politische Richtung geht, dass es eben dann um diese Religion geht, um Macht und ja, die Frage nach, wie weit das Private eben politisch sein kann, das war tatsächlich nichts, was ich so geplant hatte. Das ist einfach aus der Reaktion entstanden, weil mich die Ereignisse so erschüttert und auch letztlich deprimiert haben.
Und ich muss sagen, als Theaterleiter, als wir das Gespräch mit Nino Haratischvili begonnen haben, hat mich begeistert, als sie gesagt hat, ich bin gerade an einer Fedra. Ich habe selber mal Fedra in Frankfurt inszeniert. Ich habe dieses Stück geliebt. Ich halte es für eines der besten Theaterstücke von Racine, die es überhaupt gibt, weil die Figur so widersprüchlich ist, weil sie eine unmögliche Liebe empfindet und jeder, der mal in Liebe Wirrung war, der kann da eigentlich andocken. Und was meiner Ansicht nach Nino Haratischvili gelungen ist, ist, diese antike Figur mit ganz modernen, ganz heutigen Elementen aufzuladen. Zum Beispiel sagt diese Frau, beschreibt ihre eigentlich ihre Wechseljahre, in denen sie sich befindet, einerseits, und andererseits ihr Leben als die Frau eines Herrschers, der die ganze Zeit Affären hat, der die ganze Zeit seine Machtposition auslebt, der die auch wahrscheinlich nie abgeben wird. Und sie ist so die Frau an seiner Seite, in Anführungsstrichen, und muss mit diesem Leben klarkommen. Ist ein ziemliches Meisterwerk, dieses Stück.
Wann ist Premiere?
Am Freitag.
Im
neuen Haus vom Berliner Ensemble.
Dann sage ich vielen Dank, Oliver Rehse, dass Sie einen Überraschungsgast mitgebracht haben. Und vielen Dank an die georgisch-deutsche Schriftstellerin Nino Haratischvili. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich habe hier auch gerade noch mal einen Zettel reingereicht bekommen, um Sie auch wirklich adäquat abmoderieren zu können. Ihr Ihr bekanntestes Buch haben wir kurz gesprochen, Das achte Leben. Ihr neuestes Buch heißt Das mangelnde Licht. Da geht es um Tiflis in den 90ern. Und es gibt auch, so sagt mir der Zettel, in der Arte-Mediathek seit heute eine neue Doku über Sie. Nino Haratischvili, Georgien hat mich nie verlassen. Vielen Dank, Frau Haratischvili, dass Sie hier zu Gast waren.
Danke für die Einladung.
Sehr tschüss, gern. Nino, bis Freitag.
Bis Freitag, tschüss.
Und toi, toi, toi. Herr Rehse, eine kurze Frage noch. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahnergewerkschaft EVG, die haben sich weiter verhakt und haben keine Lösung gefunden in ihrem Tarifkonflikt. Die Verhandlungen sind jetzt erstmal gestoppt und die EVG hat mit neuen Streiks gedroht. Mhm. Was halten Sie davon? Berechtigt?
Also eins kann ich sagen. Beim letzten Mal, das ist nicht so lange her, wo Warnstreik im Raum stand, ist der dann ganz kurzfristig abgesagt worden, nachdem es vorher geheißen hat, 48 Stunden, zwei wesentliche Tage, gar nichts fehlt, und dann ganz kurz, ach nee, doch nicht. Und das, muss ich sagen, war, glaube ich, kein guter Move. Also uns hat es mit einem riesigen Gastspiel betroffen. Wir mussten alle mit dem Bus zu den Wiesbadener Maifestspielen von Berlin aus fahren. Und diese Art von Strategie, die hat mir nicht gefallen. Und ich glaube, sehr vielen anderen auch nicht.
Oliver Rehse, Intendant des Berliner Ensembles, vielen Dank für Ihren Besuch. Für Ihre Gedanken.
Sehr gerne für heute.